ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
So, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, ob Sie das hier gesehen haben. Stefan Raab ist zurück beim ESC, oder? Hier, der deutsche Vorentscheid, du gewinnst hier nicht den ESC, meine Damen und Herren. Nein, Entschuldigung, es tut mir leid. Hier ist ESC Update, ich bin Marcel, Thomas ist auch wieder am Start. Es gibt Neuigkeiten zum deutschen Vorentscheid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, hi.
Hallo.
Ja, Wahnsinn, Stefan Raab ist wieder zurück, das wissen wir seit 2 Tagen und jetzt wissen wir auch, was eigentlich passieren wird rund um den deutschen Vorentscheid. Ihr seid hier völlig richtig bei ESC Raab-Date. Wir werden euch alle Infos geben rund um dieses deutsche Auswahlverfahren, das ganz anders wird, als wie es in den letzten Jahren so war. Und wir werden euch ganz viele exklusive O-Töne liefern von der Pressekonferenz in Berlin. Wir hatten unseren Reporter da und wir werden euch Stück für Stück erzählen, worum es geht und vielleicht am Ende auch überlegen, ist das so gut, was wir jetzt machen? Was sind die Vor-, was sind die Nachteile von diesem neuen Auswahlverfahren? Was ja, das kann man glaube ich sagen, Thomas, auf jeden Fall schon mal spannend ist.
Auf jeden Fall, das ist spannend und Stefan Raab bei der Pressekonferenz, wir haben ja auch beide so einen Link gehabt, dass wir ein bisschen zuschauen konnten. Er hat halt diese Pressekonferenz dominiert, ja, es ist ja auch alles über der Überschrift gelaufen, Chefsache, und er hat sich wirklich als Chef geriert und ein Konzept entworfen, das uns ja viel Diskussionsstoff liefert und ganz viel Neues.
Auf jeden Fall. Und dafür haben wir beide uns heute zusammengeschaltet. Ich bin für ein verlängertes Wochenende in Riga in Lettland. Du bist in Valencia in Spanien, lieber Thomas. Und wir reden jetzt quasi über das Land, was in der Mitte von uns liegt. Wir reden über Deutschland. Aber einmal, wenn man Valencia hört dieser Tage, muss ich einmal nachfragen, wie geht es dir, wie geht es den Leuten um dich herum? Denn da gab es ja sehr, sehr heftige Regenfälle. Man konnte es in den Nachrichten sehen, viele Überschwemmungen auch.
Ja, ich habe das hier alles miterlebt aus meiner Wohnung heraus und das war wirklich gespenstisch. Ich stand die ganze Zeit auf dem Balkon und habe mir ja die Wolken und die Blitze um mich herum angeguckt. Also hier im Stadtzentrum von Valencia ist nichts passiert, aber schon 3-4 Kilometer weiter ist eine Brücke weggerissen worden. Und das Leid, was hier ja erzeugt wurde durch dieses Unwetter in ganz Spanien, das hat ja jeder mitbekommen, ist riesengroß, 3 Tage Staatstrauer. Und wenn ich hier mit Leuten ins Gespräch komme, redet man natürlich auch über die persönlichen Erfahrungen. Es ist teilweise ein bisschen schwierig, so zur Normalität zurückzukommen, aber das ist halt unser Job und ich melde mich aus Valencia und bin gar nicht gewohnt, dass Valencia an Nummer 1 der Nachrichten ist, aber jetzt lass uns mal über unsere Nummer 1 reden, den Eurovision Song Contest.
Genau, und diese Kooperation ARD, RTL und Stefan Raab hat es ja in Deutschland auch schon in Nachrichten geschafft. Vor 2 Tagen in der Tagesschau, in der Haupttagesschau war das eine Meldung, dass Stefan Raab zurück ist und wieder mit dem deutschen Vorentscheid verantwortet. Und es gab eben am 31.10., also heute, wo wir aufzeichnen, eine Pressekonferenz in der Schweizer Botschaft in Berlin. Da war nicht nur Stefan Raab dabei, da waren auch die Chefs von ARD, NDR und RTL dabei. Und Stefan Raab hat aber auf jeden Fall schon mal die Latte relativ hochgelegt und gesagt, dass er um jeden Preis Erfolg haben will.
Das ist auch meine persönliche Anforderung an mich selber. Ich mache das ja nicht, weil ich Zweiter oder Dritter werden will. Wir wollen natürlich gewinnen. Ansonsten säßen wir heute nicht hier. Das erwarte ich auch von anderen. Also wenn die deutsche Nationalmannschaft zur Europameisterschaft fährt und sagt, wir möchten gerne Dritter in der Vorrunde werden, dann sage ich, ja, dann bleibt doch direkt zu Hause. Ja? Natürlich fahren wir dahin, um zu gewinnen. Und Sie können auch gerne, sollten wir nur Zweiter werden, können Sie gerne danach mich auch abstrafen. Dafür stehe ich zur Verfügung. Wenn man den Mut nicht hat, auch zu verlieren, dann wird man auch nie gewinnen. Das ist ja klar.
So, Thomas, und das ist doch ehrlicherweise was mich schon mal sehr, sehr freut. Denn ich hatte in den letzten Jahren so ein bisschen den Verdacht, dass quasi diesem Ziel, wir wollen den ESC gewinnen, und das ist ja das, worum es geht, dass diesem Ziel nicht alles untergeordnet wurde. Und wenn ich jetzt das so höre, was Stefan Raab gesagt hat, dann scheint mir das schon irgendwie ein anderer Schwung zu sein.
Das ist bemerkenswert, muss man sagen. Im Vorhinein übernimmt er Verantwortung, ja. In den Vorjahren hat man ja häufig auch versucht, die Verantwortung wegzuschieben auf irgendeine Eurovisionsjury oder Expertenjury. Nein, Stefan Raab sagt, ich will gewinnen, ja, ich übernehme die Verantwortung und wenn das nicht klappt, könnt ihr mich dissen. Also diese breiten Schultern muss man erstmal haben, ja, das von vornherein alles an sich zu binden und das ist das, was Raab so ausmacht, ja. Er ist ein Spielmensch, er hat einen Spieltrieb und er hat den absoluten Willen zu gewinnen, ja, egal was. Und das ist für den ESC eine sehr gute Eigenschaft.
Ja, er übernimmt die Verantwortung, er übernimmt ja auch die Verantwortung fürs Casting. Man kann sich ab jetzt bewerben, wenn ihr beim deutschen ESC-Vorentscheid 2025 mitmachen wollt, könnt ihr euch ab jetzt bewerben. Es gibt den Link dazu auf eurovision.de. Das Ganze geht bis zum 28. November. Allerdings bewirbt man sich halt direkt bei Stefan Raab und bei seiner Firma Raab Entertainment, bei seiner neuen Produktionsfirma. Das Casting für diesen Vorentscheid liegt also auch komplett in den Händen im Prinzip von Stefan Raab und von seinem Team. Und er hat auf dieser Pressekonferenz ein bisschen erzählt, wer kann sich eigentlich bewerben und wie läuft das Ganze ab.
Wir werden also drei Shows bei RTL machen in der Primetime, alle um 7:45 live. Es wird eine Liveband geben, die die Künstler dort unterstützt. Es kann sich im Prinzip jeder bewerben. Wenn Sie mitmachen möchten, dann können Sie sich bewerben unter raab-casting.de. Das ist die Adresse, raab-casting.de. Prinzipiell darf bei uns jeder mitmachen. Wir haben keine Limits, sowohl im Alter oder in Fähigkeit, ja. Weil es kommt manchmal auch gar nicht, also ich sag mal Beispiel Bob Dylan, ne? Wenn ich den jetzt in einer Castingshow singen hören würde und er sänge nicht einen seiner großen Hits, ja, rein vom Sängerischen her würde ich sagen, er ist raus. Ja? Aber inhaltlich ist das natürlich was völlig anderes. Ne? Deswegen kann es durchaus auch sein, dass jemand, der vielleicht nicht, sag ich mal, tonal und gesangstechnisch eine Sensation ist, eine Chance hat bei uns. Es kann sich auch gerne jemand bewerben, der vielleicht schon ein Star ist. Ich weiß, diese Leute tun sich immer ein bisschen schwer. Ich kann aber nur mein eigenes Beispiel geben. Als ich 2000 selber mitgemacht habe, habe ich ja auch nicht gesagt, ich mache nur mit, wenn ich sicher bin, dass ich da hinfahre. Ich habe eine Wildcard bekommen und habe mich mit anderen gemessen. Ja, natürlich hätte das auch schief gehen können und hätten alle gesagt, ja, das hat das noch nicht mal geschafft, beim Vorausscheid zu gewinnen. Aber den Mut muss man halt haben und den muss man halt mitbringen. Ich habe nichts dagegen, wenn Herbert Grönemeyer gleich anruft und sagt, hör mal, ich würde da gerne mitmachen. Habe ich gesagt, kannst gerne mitmachen. Erste Show, 12 Leute gegen die müsste ich durchsetzen.
Ja, das sind ja schon zwei interessante Beispiele, die er da nennt, oder? Also sowohl Herbert Grönemeyer als auch Bob Dylan. Ich hatte so vor 2 Jahren mal den Eindruck, als Konstruktor beim ESC war, wir erinnern uns, die Serbin, die ihre Hände gewaschen hat und so, das war ja wirklich so eine Performance-Nummer. Und ich dachte damals, das ist irgendwie cool, aber im deutschen Auswahlverfahren würde so etwas niemals den Vorentscheid erreichen. Wenn ich jetzt höre, was Raab gesagt hat, macht einem das ja schon auch Hoffnung, dass da auch, ich sag mal, die besonderen Acts, die nicht alles singen können müssen, durchaus dabei sein können.
Ja, und ich glaube, da spielt der Name Raab dann auch eine große Rolle, weil er halt eine ja große Credibility in der Entertainment-Branche hat. Ja, also da bewerben sich Künstlerinnen und Künstler nicht bei so einem anonymen Portal und die wissen nicht, welche ja Köpfe da was auswählen. Da bringt Raab eben seine Expertise mit und kann bestimmt im Voraus auch schon Vertrauen bei Künstlerinnen und Künstlern aufbauen. Ob dann die großen Namen kommen, das bezweifelt Stefan Raab ja selbst. An einer anderen Stelle hat er gesagt, die können gerne alle kommen, die großen Stars, aber die meisten haben halt die Buchse voll. Ja, das Phänomen kennen wir ja auch. Die wollen halt nicht sich blamieren bei einer Vorentscheidung, aber da hat er auch die Parallele zu sich selbst gezogen. Im Jahr 2000 war er sich nicht zu fein, selbst bei der Vorentscheidung mitzumachen. Ja, der hat am Ende gegen Corinna May und andere gewonnen, eindeutig gewonnen. Und da müssen dann die großen Stars auch durch und da haben viele halt Angst davor. Deswegen zweifle ich, ob Peter Maffay, Herbert Grönemeyer sich da bewerben werden. Aber andere, ja, wie du sagst, Konstrukter irgendwie, die so ein bisschen besonders sind, kriegen durch seine Prominenz, ja, und auch sein Bekenntnis dafür, auch das Besondere zu fördern, bestimmt es leichter gemacht, sich zu bewerben.
Das ist auf der einen Seite natürlich gut und spannend, auf der anderen Seite, und gleich wird Stefan Raab den Modus dieser vier Shows, die es geben wird, auch nochmal erklären. Das haben wir übrigens auch gar nicht gesagt, es wird vier Shows geben, drei bei RTL und das Finale dann im ersten, jeweils zur Primetime. Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass wir nur Newcomer haben werden. Ist es dann auf einer anderen Seite nicht auch wieder ein bisschen schade, weil ein Herbert Grönemeyer wird sich höchstwahrscheinlich nicht bewerben. Ist gerne eingeladen, aber höchstwahrscheinlich wird es ja nicht passieren.
Ja, erstmal muss man sagen, ich bin erleichtert, dass es was Neues gibt, ja, und eine neue Idee. Und das war ehrlich gesagt ja auch bei Raabs anderen Produktionen so, dass eigentlich immer Newcomer gewählt wurden. Lena, Roman Lob und Max Mutzke, alle waren Newcomer. Selbst Gildo Horn war ja eigentlich 1998 sowas wie ein Newcomer. Wahrscheinlich muss man sich ja darauf einstellen, dass es auch in diesem Jahr oder im kommenden Jahr halt ein Newcomer sein wird.
Aber dann lernen wir neue, junge Talente kennen. Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Vier Shows gibt es von dem Deutschen Vorentscheid. Der Deutsche Vorentscheid trägt den Titel Chefsache ESC 2025. Wer singt für Deutschland? Und aus diesem Titel, lieber Thomas, springt ein Stefan Raab doch auch schon wieder an. Außer Stefan Raab würde niemals jemand diesen Deutschen Vorentscheid Chefsache ESC nennen, oder?
Ja, also bei der Pressekonferenz saßen ja ganz, ganz viele Chefs da. Und die gerade die mit der ARD zu tun haben, die kennen wir ja auch aus den vergangenen Jahren. Und dann dachte man sich schon, oh ja, oh mein Gott, die reden ja immer überall gern mit. Wo man sich aber sicher sein kann bei Stefan Raab, der lässt sich überhaupt nicht reinreden. Und das ist eigentlich auch das, was ich mir für den deutschen ESC immer gewünscht habe, dass es ein Team gibt, was eine gewisse Beinfreiheit hat, ja, was selbst entscheiden kann, wen wir da reinnehmen, dass dann niemand reinredet und sagt, jetzt müsst ihr aber auch noch den da mit reinnehmen und der muss auch noch mit rein. Sondern das bleibt alles in der Hand von Stefan Raab. Ob es nun Raab sein muss oder nicht, das lasse ich dahingestellt sein, aber die Tatsache, dass es eine kleine Gruppe ist, die individuell autonom entscheiden kann, ist in diesem Zusammenhang auch wirklich wichtig, um auch mutige Entscheidungen fällen zu können. Und das macht mich eigentlich zuversichtlich.
Stefan Raab hat auf dieser Pressekonferenz in Berlin relativ ausführlich erklärt, wie denn eigentlich der Modus dieser Vorentscheidsshows aussehen soll. Also, wenn ihr euch bewerbt für dieses Projekt für Chefsache ESC 2025, dann kommt das hier auf euch zu.
Es wird in der ersten Show wird es 12 Kandidaten geben und in der zweiten Show wird es 12 Kandidaten geben. Von diesen 12 werden etwa die Hälfte dann ausscheiden. Wir nehmen also die 6 Kandidaten aus jeder Show, 6 oder 7, das wissen wir noch nicht genau, mit, von denen wir glauben, dass sie das größte Potenzial besitzen. Und wenn es denn 7 sind, dann nach diesen ersten beiden Shows, dann heißt es in der dritten Show, sind dann noch 14 Kandidaten dabei. Und aus diesen werden wir dann die 9 Finalisten für das Vorentscheidsfinale in der ARD auswählen. Das heißt also, die Künstler haben, wenn sie es denn eine Runde weiter geschafft haben, mehrmals die Möglichkeit, sozusagen sich zu etablieren, mit ihren Songs die Leute zu überzeugen. Manchmal findet ja auch eine Entwicklung statt. Und dann werden wir im Finale dann die Songs präsentieren, die diese Künstler dann, wenn sie denn vom Publikum gewählt werden, beim ESC-Finale in Basel vortragen werden. Bei den ersten drei Shows, ich werde eine Jury zusammenstellen um mich herum, noch mit 2 weiteren Leuten, vielleicht auch 3, wissen wir noch nicht genau. Und bei den ersten 3 Shows ist das eine subjektive Entscheidung der Jury. Also wir werden sozusagen die Leute in das ARD-Finale mitnehmen, die wir für die geeignetsten halten. Im ARD-Finale ist es dann aber eine alleinige Entscheidung des Publikums. Es gibt keine Jurys, es gibt keine Fachjurys oder internationale Hilfen, Leute, die glauben, uns sagen zu können, was international am besten ankommt, sondern es entscheidet ganz alleine, und das freut mich, das hier in der Nähe des Reichstags sagen zu können, das deutsche Volk.
So, Thomas, und da sind ja schon mal ganz, ganz viele Punkte, die wahnsinnig interessant sind, die auch überraschend sind, finde ich. Also erst einmal diese 3 Shows, die auf RTL laufen, für die wir übrigens noch keine offiziellen Sendetermine haben, aber es soll zur Primetime um 20.15 Uhr jeweils sein. In diesen 3 Shows entscheidet Stefan Raab alleine mit seiner Jury, wer weiterkommt. Es gibt also quasi 2 Vorrunden, Show 1 und 2. Show 3 ist quasi ein richtiges Halbfinale und dann eben das Finale mit den neuen Acts oder so, was er da gesagt hat. Dass es in den ersten drei Sendungen ganz offenbar kein Televoting geben soll, finde ich höchst überraschend.
Ja, erstmal will ich auch das Positive da zusammenzählen. Wir haben in der ersten Show 12 Kandidaten, in der zweiten Show 12 Kandidaten. Also wir haben sowas wie Vorrunden und wir haben sowas wie ein Semifinale. Das ist ja auch etwas, was sich Fans immer gewünscht haben. Und da würde ich erstmal darauf abzielen, dass dann bestimmte Kandidaten, ja, dass die Kandidaten dann inklusive Finale drei Möglichkeiten haben, sich zu präsentieren, sich bekannt zu spielen und den Titel auch, den sie dann präsentieren, bekannt zu machen. Das finde ich vom Prinzip erstmal super, dass man so ein bisschen mehr Breite hat, ein bisschen mehr Forum, um ja die Künstler auch kennenzulernen. Das sind ja dann wahrscheinlich, wie wir gesagt haben, auch Newcomer. Ja, und dann, dass die Jury das auswählt, ist eine Überraschung, aber ehrlich gesagt, ja, warum nicht? Wenn wir jetzt tatsächlich eben das, was ich eben gerade auch angesprochen habe, wenn wir so ein bisschen eine mutige Entscheidung wollen und dass Leute mit Sachverstand sagen, oh, diese Konstrukter, diese deutsche Konstrukter, die müssen wir ins Finale bringen, unabhängig davon, was die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, finde ich erstmal nicht schlecht, weil vorher hatten wir ja nur eine Show und da konnten wir mit abstimmen. Das geben wir jetzt in die Hände anderer. Ja, also ich bin noch nicht ganz am Ende meiner Entscheidungsfindung, aber erstmal, erster Eindruck, sage ich, ich kann damit leben und finde es gut.
Nun ist es aber auch so, dass es nicht, ich sag mal, klassische Halbfinals sind wie in anderen Ländern, in denen wir irgendwie 5 Halbfinalshows haben und da sehen wir Acts mit ihren ESC-Songs und von denen kommen dann welche weiter. Ich zitiere mal aus der Pressemitteilung, da heißt es, diese 24 Acts präsentieren sich in mehreren Gesangsrunden und Songdisziplinen. Das klingt für mich nach, die singen erstmal Coversongs. Also wir werden jetzt in Show 1 wahrscheinlich noch nicht den Titel hören, mit dem sie beim ESC antreten wollen. Ist das dann nicht ein bisschen verschenkt oder wie findest du das? Das ist ja doch irgendwie eine recht klassische Castingshow. Erstmal ist, so klingt es für mich.
Ja. Ideal wäre es, wenn die tatsächlich von Show 1 an mit ihrem Song antreten. Das würde aber auch tatsächlich bedeuten, dass man für 24 Kandidaten Songs produziert. Und wenn dann einige tatsächlich einige Songs haben, so habe ich es verstanden, wenn einige Newcomer mit eigenen Songs ins Rennen gehen, werden die sicherlich auch schon in der ersten Runde, in der ersten Folge vorsingen. Aber wenn man dann tatsächlich mit Coversongs anfängt, konterkariert das Positive, was ich vorher gesagt habe. Ja, dann kriegt man ja erstmal nur einen Eindruck von ihrer gesanglichen Fähigkeit. Besser wäre es natürlich, wenn die von vornherein mit ihrem Song antreten. Allerdings 24 Songs durchzuproduzieren, die dann eventuell gleich wieder weggeschmissen werden nach der ersten Sendung, ist wahrscheinlich zu aufwendig und zu teuer.
Es ist ja ein bisschen wie damals, unser Star für Oslo, unser Star für Baku, auch da gab es ja mehrere Vorrunden, die aber auch mit Coversongs eben bestritten wurden. Und naja, bei Lena war das ja echt so, da konnte man auch schon durch die Art, wie sie Songs covert, wirklich sehen, dass sie eine, ich sag mal, besondere Sängerin ist, die Songs besonders interpretiert. Also wenn man natürlich wieder so jemanden hat wie Lena, dann geht das auch mit den Castingrunden. Ansonsten bin ich natürlich auch viel zu gespannt und neugierig. Ich hätte sehr gerne schon schnell den ESC-Song gehört. Aber das ist eben dieses Jahr so bei der Bewerbung. Wenn ihr euch bewerbt, ihr müsst keinen eigenen Song haben. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Es wird gesucht nach Sängerinnen, Sängern und Bands. Aber falls ihr keinen Song habt, dann sucht man einen für euch.
Und was ich auch noch interessant fand, war, dass Stefan Raab darauf abgezielt hat, dass in der Jury, er will da 2 oder 3 Leute dazusetzen, dass die Juroren nicht unbedingt Musiksachverstand haben müssen. Er sagte, die sollen so reagieren wie normale Consumer, normale Verbraucher. Also musikinteressierte Laien dürfen da auch in der Jury sein, um eben das abzubilden, was auch das Publikum ist. Einfach ja, Leute, die Spaß am Wettbewerb haben, die Spaß am ESC haben und dann aus ihrer ja, privaten Expertise heraus beurteilen, ob ein Künstler, eine Künstlerin, ein Song gut ist oder nicht.
Das erinnert mich ein bisschen an das Eurovisionspanel, was wir mal hatten.
In klein und prominent in wahrscheinlich. Klein.
Ja, also mal gucken, wie prominent diese Jury dann wirklich ist. Also das finde ich wirklich höchst interessant. Und genauso interessant finde ich es, dass im Finale dann eben ausschließlich das Televote entscheiden soll. Mit Sicherheit wird Stefan Raab da auch sitzen in einer Jury, da gehe ich jetzt mal von aus. Aber es soll nur das deutsche Publikum per Televote entscheiden, wer gewinnt. Keine deutsche Jury, keine internationale Jury, das ist ja auch was Neues. Also mittlerweile hat ja fast jeder Vorentscheid irgendwie eine internationale Jury. Findest du das gut, auf diesen ja doch auch internationalen Blick zu verzichten?
Mir ist in der Vergangenheit bei Raab immer aufgefallen, dass er sehr viel Wert auf die Meinung des Publikums legt. Beispiel 2010, da gab es zwei Songs von Lena im Finale. Einer war von fremden Autoren geschrieben, das ist der, der schließlich gewählt wurde. Und einer wurde von Stefan Raab und Lena gemeinsam geschrieben. Könnte man denken, in dieser Situation favorisieren Lena und Raab den selbstgeschriebenen Song, weil sie selbst Geld verdienen können und berühmt werden wollen. Aber so wie Stefan Raab gemerkt hatte, dass das Pendel umschlägt und die Juroren und das Publikum eher den fremdgeschriebenen Titel, also Satellite, besser finden, hat er seine eigene Idee wirklich beiseite gestellt und sich in den Dienst der Mehrheit gestellt. Ja, also insofern spricht daraus eine große Wertschätzung des Publikums. Und das ist, glaube ich, die Idee dahinter, dass das Publikum abstimmt.
Und gleichzeitig auch, dass er sich selber in der Hinsicht, in der Hinsicht Songschreiben, nicht über alles stellt, nicht über den Erfolg. Er wurde später in der Pressekonferenz mal gefragt, ob er eigentlich Parallelen zu sich und Ralf Siegel sieht. Und nach einem kurzen Gelächter hat er die Frage auch wirklich ernsthaft beantwortet.
Naja, Ralf Siegel hat eine andere Systematik, damit zu arbeiten. Ich lege nicht besonders viel Wert darauf, dass ich sozusagen kompositorisch an dieser Veranstaltung beteiligt sein muss. Ne? Wenn ich einen guten Song finde, der nicht von mir ist, oder jemand kommt mit einem Werk, was ich für gut halte und es ist nicht von mir, habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Ne? Also ich sehe mich da eher in einer Rolle sozusagen des Ideengebers, des Geschmackfinders, und im Zweifel mache ich auch mehr, aber das hängt wirklich davon ab. Das mache ich nicht zur Voraussetzung.
Thomas, über einen Namen haben wir ja noch gar nicht gesprochen, nämlich den der Moderatorin des Deutschen Vorentscheids. Das kam ja heute auch so en passant, sag ich mal. Und bei dieser ganzen Konstellation, Raab Entertainment produziert den Deutschen Vorentscheid. Ich hätte um alles gewettet, dass wir Elton als Moderator sehen. Das tun wir aber nicht. In Sachen Moderation bleibt es beim Gewohnten. Barbara Schöneberger wird diese vier Sendungen präsentieren, viermal Primetime. Ja, wie finden wir das? Ich glaube, ich habe Barbara Schöneberger und Stefan Raab noch nie in einer Sendung gesehen, oder? Das ist allein schon was Neues.
Ja, wenn man einen Neuanfang machen will, dann könnte man ja denken, man müsse einen neuen Moderator nehmen oder eine neue Moderatorin. Insofern ist die Personalie Barbara Schöneberger schon überraschend, einerseits. Andererseits muss man auch sagen, Barbara Schöneberger ist natürlich ein Gesicht vom NDR, ist ein Gesicht der ARD und gleichzeitig aber auch ein Gesicht von RTL, weil sie da ja auch moderiert. Also wenn dann, ich kann mir so vorstellen, wenn die Chefs zusammensitzen, dann waren die ganz glücklich, ja, dass sie einfach wieder einfach mit ihr weitermachen können, weil sie schon bei beiden Sendern Gruppen ein eingeführtes Gesicht ist.
Jetzt haben wir vier Shows für den Deutschen Vorentscheid. Das hatten wir sehr lange nicht mehr. Also wir hatten 8 damals noch bei Stefan Raabs Unser Star für Baku. Jetzt haben wir 4. Und er hat auf der Pressekonferenz auch mal gesagt, warum ihm das so wichtig ist, dass es mehrere Sendungen sind.
Mir war es wichtig, dass wir es schaffen, dem Vorausscheid eine Größe zu geben, die ein bisschen mehr hergibt, als das in den letzten Jahren der Fall war. Die ARD hat ja immer eine Show gemacht für den Vorausscheid. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man, um die Identifikation mit dem Künstler hinzubekommen, auch vom Publikum, dass man ein bisschen mehr vorher macht, dass sich die Leute dran gewöhnen können, dass man es vielleicht schon schafft, vor dem Eurovision Song Contest Finale einen Künstler zu etablieren, den, wenn es denn geht, viele Leute kennen und dem auch viele Leute die Daumen drücken.
Also ja, ich denke, das können wir unterschreiben. Wir haben uns ja alle immer mehrere Sendungen gewünscht für den Deutschen Vorentscheid. Wir haben uns ja alle immer gewünscht, dass wir irgendwie eine größere Reichweite kriegen. Und dieses Wort Reichweite fiel bei der PK ganz oft. Das haben auch die Chefs gesagt von der ARD, NDR, RTL. Die haben alle auf die Reichweite abgezielt. Glaubst du, dass das funktioniert, dass Stefan Raab wirklich mit diesem Vorentscheid so eine riesige Reichweite bringt, dass am Ende ganz Deutschland weiß, wer uns beim ESC vertritt?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also dadurch, dass es bei RTL über alle Kanäle ausgespielt wird und jetzt auch der Wille ist, bei der ARD das über alle Kanäle auszuspielen, wird man schon eine Form von Aufmerksamkeit bekommen, die man nicht erreicht, wenn man ESC-Vorentscheid am Freitagabend um 22.30 Uhr versteckt. Auf jeden Fall. Und da hilft natürlich der Name, aber da hilft auf jeden Fall auch RTL.
Ja, wie schnell das gehen kann, oder? Plötzlich ist man Samstagabend 2015, weil Stefan Raab dabei ist in der ARD. Das ging viele Jahre nicht. Ich habe, seitdem ich ESC gucke, das ist 2006, ich habe noch nie einen deutschen Vorentscheid an einem Samstag um 20.15 Uhr erlebt. Das ist unglaublich, finde ich.
Ja, also ich wollte jetzt gar nicht aus unserem Podcast so eine Lobhudelei für Stefan Raab machen, weil es bestimmt auch Sachen gibt, wo man, die man kritisieren kann.
Kommen wir
vielleicht auch noch zu. Aber da muss man auch wirklich sagen, da hat er sein Gewicht mit in die Waagschale geworfen. Ja, also ohne das wäre es bestimmt mit ihm nicht gegangen. Und auch die ganze Hierarchie in der ARD, die immer beim ESC in den vergangenen Jahren ja so zögerlich war und die guten Sendeplätze nicht zur Verfügung stellen wollte, schon gar nicht zwei oder drei, ja, die ließ sich eben dann nur mit diesem Gewicht dieser Persona Raab überzeugen, denke ich mal, und das ist dann auch ein Verdienst.
Was ich sehr interessant fand bei dieser Pressekonferenz, es hat echt ein bisschen gedauert, bis unser ESC-Update-Reporter und Kollege Daniel Kähler, der für den ARD-Hörfunk in Berlin war, mal die entscheidende Frage gestellt hat. Ja, wann ist denn eigentlich dieser Vorentscheid und wo? Und da haben NDR-Programmdirektor Frank Beckmann und die RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek geantwortet.
Ja, eine News hat mir Stefan Raab noch überlassen. Es wird der 1. März sein und es wird 20.15 Uhr sein am Samstag im 1.
Und produziert in Köln.
Und es wird das können wir da auch schon verraten, es wird genau. Produziert in Köln. Das ist insofern für uns auch ganz wichtig, weil uns die Kollegen vom WDR dann auch beim Radio auch mit unterstützen und denen dann auch praktisch alles poolen, sodass dann auch alle Dinge, die man dann fürs Audio braucht, dann auch da zur Verfügung stehen werden.
Also Köln im weitesten Sinne, der Ort heißt Hürth.
Ich glaube, es gehört zu Köln. Also,
der Ort heißt Nordrhein-Westfalen genau, halt. Ja.
Ganz korrekt heißt der Ort Beverly Hürth.
So, und jetzt können wir ja mal, wir haben sehr viel Lobhudelei gemacht, aber ehrlicherweise finde ich, der deutsche Vorentscheid in Hürth, es ist erstmal ein kleiner Downer, muss ich ja leider sagen. Also Hürth, das ist ein Vorort von Köln, da sind ganz viele Studios, da sind auch größere Studios, aber es ist halt wieder, ich sag mal, nicht die große Mehrzweckhalle in sonst wo, wie wir sie ja auch schon oft hatten in den Nullerjahren zum Beispiel für den deutschen Vorentscheid. Es sind jetzt 4 Shows in Hürth. Ja, wie geht es dir mit dieser Entscheidung?
Ja, das ist eine praktische Entscheidung, ne? Da hat RTL ja seine Studios und dann wird das alles immer in derselben Kulisse stattfinden, was natürlich ökonomisch gesehen sehr, sehr sinnvoll ist. Und ja, wenn wir jetzt so ein bisschen so auch an die Kritik kommen, ist das so doll finde ich auch nicht, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, dass diese ganzen Shows von einer Liveband, von den Heavy Tones, ja, unter der Leitung von Wolfgang Dahlmeier begleitet werden.
Dahlheimer.
Ich habe mich mal... Ja, genau. Da habe ich mich mein Leben lang immer gefragt, was soll da bei einer Vorentscheidung eine Liveband, das hat doch mit dem ESC auch wirklich dann gar nichts zu tun. Das ist so ein bisschen so ein alter Schuh. Und dieses Thema alter Schuh ist eben das, was mich auch so zweifeln lässt, ob das am Ende so wirkungsvoll ist, wie es beispielsweise 2010 und 2011 war, weil Raab ist halt auch so ein Kind der 2000er. Wir haben mittlerweile 2024, nächstes Jahr 2025. Wir müssen mal sehen, ob diese alten Konzepte, diese alten Schuhe eigentlich noch in der aktuellen Zeit funktionieren.
Ja, also genau, in Hürth sitzt Raab Entertainment, auch seine aktuelle Streaming-Show Du gewinnst hier nicht die Millionen wird in Hürth produziert, deswegen ist das wahrscheinlich sehr praktisch einfach. Und ja, was die Liveband angeht, gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, eine Liveband gehört nicht in den deutschen Vorentscheid. Das war übrigens auch 2010 das Problem. Als Lena damals gewonnen hat, hat sie Satellite gesungen, begleitet von den Heavy Tones. Und ganz Deutschland hat über einen Song abgestimmt, bei dem niemand wusste, wie der in der Studioversion klingt. Und das ist ein Problem. Ich finde, das ist wirklich ein Problem, wenn dann ausschließlich der Song mit Liveband performt werden soll in den Vorentscheiden. Ich weiß nicht, ob das wirklich immer so ist, aber wenn man die Band da hat, dann wird es wahrscheinlich so sein. Und das Thema, ja, Kind der 2000er, was so Entertainment angeht und was so die aktuellen Formate von Stefan Raab angeht, muss man ja echt sehen, dass er in dieser alten Zeit so ein bisschen verhaftet ist. Er ist ja zurückgekommen, dieses Comeback, der Boxkampf gegen Regina Halmich, das war ein Konzept aus dem Jahr 2001. Da gab es den das erste Mal. Seine aktuelle RTL-Show ist ja im Prinzip eine Mischung aus TV Total, was immer noch läuft, und Schlag den Raab, was abgewandelt halt immer noch läuft. Entertainment-technisch habe ich da keine neuen Ideen gesehen bis jetzt. Musikalisch, und das ist etwas anderes, Thomas, deswegen habe ich da durchaus Hoffnung. Musikalisch hat Stefan Raab in den Jahren 1998 bis 2012 bewiesen, dass er beim ESC in welcher Form auch immer als Sänger, als Komponist, als Mentor, als Entdecker gute Platzierungen holen kann. Und du weißt besser als ich wahrscheinlich, wie sich der ESC von 98 bis 2012 alleine verändert hat. In einer Spanne von 14 Jahren hat er es also schon mal geschafft, am Puls der Zeit zu bleiben. Jetzt sind dann halt wieder 13 Jahre vergangen. Der ESC hat sich wieder ein bisschen verändert, natürlich. Aber ich sag mal, der Blick in die Geschichte gibt mir, was das angeht, schon ein bisschen Hoffnung.
Ja, und bei dieser Pressekonferenz muss man sagen, hat er sich auch als überaus kenntnisreich gezeigt, ja. Also er ist viel kenntnisreicher als all die anderen Hierarchen, die da saßen. Dann hat er mal einen kurzen Exkurs gemacht zum American Song Contest. Davon wusste er auch. Er kannte auch die Hälfte der Moderatoren und die Erfolgsgeschichte des American Song Contest. Und da waren die anderen Hierarchen sehr, sehr ahnungslos in dem Augenblick, ja. Und er guckt seit den 70er Jahren den Eurovision Song Contest, ist die ganze Zeit immer dabei gewesen und man muss auch sagen, er selbst war auch dabei. Ja? Alle Jahre, 98, 2000, 2004, 2010, 11, 12 und dann haben sie den in Baku auch noch mit Raab Entertainment oder TV produziert. Also er kennt sich in der ganzen Szene extrem gut aus und darauf kann man sich eventuell auch verlassen.
Und dann ist es vielleicht auch kein Wunder, dass sich die RTL-Chefin Inga Leschek eben zu diesem Zitat hier hat hinreißen lassen.
Stefan hat hohe Ansprüche, wir natürlich auch. Wir treten an, um zu gewinnen. Ich glaube, mit keinem anderen als Stefan Raab ist das möglich. Einer, der Musik so im Herzen hat und das Gewinnergehen gibt es, glaube ich, kein zweites Mal.
Den ESC zu gewinnen ist mit keinem anderen möglich als mit Stefan Raab. Ist das so? Haben wir in Deutschland keine ESC-Kompetenz außer Stefan Raab?
Ja, ehrlicherweise hätte ich mir ja gewünscht, dass die ARD das auch alleine hinbekommt, ja. Aber offenbar fehlte dann eben diese Persona, ja, die auch die ganze Hierarchie dazu bringt, Sendeplätze freizuräumen, den Leuten Beinfreiheit zu verschaffen. Das könnte man natürlich auch so entscheiden. Das war aber in den letzten Jahren auch überhaupt nicht möglich. Da braucht es dann schon einen Stefan Raab, um das hinzubekommen. Das ist eher ein Problem der ARD, würde ich sagen, als von Stefan Raab. Nur mit ihm, das wird mich frustrieren, aber er kann das Ganze schon sehr gut beschleunigen und auf den Punkt bringen.
Ja, das sehe ich alles sehr ähnlich wie du. Also fassen wir es zusammen. Wie fühlen wir uns jetzt nach dieser Pressekonferenz? Schon auch irgendwie hoffnungsvoll, oder?
Auf jeden Fall. Also erstmal, das habe ich vorhin schon gesagt, jede Veränderung ist erstmal gut. Ja, und dann so ein Alpha-Männchen da vorne zu haben, was unbedingt gewinnen will, ist auch hilfreich. Und ja, hey, am Ende, wir haben 4 Shows zum ESC, samstagsabends, alle 20:15, die dauern dann bestimmt auch ewig lang. Und wir werden eine richtig schöne Vorentscheidungssaison haben. Das hatten wir auch lange nicht. Also unterm Strich muss man sagen, sind das gute Neuigkeiten.
Ja, es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal die Reichweite und einmal, dass jeder weiß, wer für Deutschland singt. Und einmal eben wirklich jemanden zu haben, der beim ESC ganz nach vorne, bestenfalls wirklich auf Platz 1 kommen kann. Ich hoffe sehr und ich gönne ihm das jetzt einfach mal, dass er diese beiden Sachen vereinen kann, denn das ist wahnsinnig schwierig. In den letzten Jahren hatten wir allzu oft keins von beidem. Deswegen sage ich einfach mal viel Glück. Das wird alles jetzt in den Händen von Stefan Raab und Raab Entertainment liegen. Der NDR ist weiterhin ja Federführer für den ESC in Deutschland. Aber da wird Stefan Raab sehr viel auch allein entscheiden. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Am Ende dieser Pressekonferenz haben sie übrigens noch ganz kurz über ein Referendum gesprochen, das in der Schweiz ansteht. In Basel findet ja der ESC 2025 statt, am 17. Mai. Und der ESC wird auch stattfinden und so weiter. Aber es geht in diesem Referendum um die Finanzierung, ja, ich sag mal, des Drumherum, des Rahmenprogramms. Da gibt es eine christlich-konservative Partei in der Schweiz, die EDU. Die hat durchgesetzt, dass es in Basel ein Referendum geben wird, wie umfangreich dieses ESC-Rahmenprogramm ausfällt. Und ich dachte, da wir uns hier heute eh mal zusammensetzen, können wir ganz am Abschluss noch über dieses Thema sprechen und unsere ARD-Korrespondentin in der Schweiz, Sandra Bieger, fasst das Ganze mal für uns zusammen.
Daniel Frischknecht strahlt über das ganze Gesicht. Der Chef der konservativ-christlichen Kleinpartei EDU hat es geschafft. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben 3.912 gültige Unterschriften gesammelt. 2.000 wären für das ESC-Referendum notwendig gewesen. Frischknecht betont im Gespräch immer wieder, er habe überhaupt nichts gegen Musik und auch nicht gegen den ESC, wie er früher einmal war. Mittlerweile, so sagt er, sei der Musikwettbewerb aber nur noch eine Propagandaveranstaltung für Homosexuelle und Nonbinäre und hochpolitisch. Unter anderem bei der Frage, wer überhaupt teilnehmen und was gesungen werden dürfe.
Und letztendlich auch, wer gewinnt, ist selbst eine politische Sache. Dass zum Beispiel die Ukraine gewinnt nach dem Ausbruch des ungerechten Beginns des Krieges, das war eigentlich bereits schon fast vorgegeben. Oder dann sind es LGBT-Themen, wo man weiß, wenn man gewisse Kriterien der LGBT erfüllt, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man da als Sieger aus dem Stadion läuft.
Weil die EDU den ESC als solchen nicht verhindern kann, greift sie mit ihrem Referendum beim mehrtägigen Rahmenprogramm an. Das spielt bei dem Musikwettbewerb mittlerweile eine fast genauso große Rolle wie die Show selbst. Umgerechnet rund 37,5 Millionen Euro hat der Kanton Basel-Stadt für den ESC insgesamt bewilligt. Damit sollen unter anderem auch Show-Acts rund um den Musikwettbewerb finanziert werden. Das sei rausgeschmissenes Steuergeld, das nicht den Menschen vor Ort zugutekomme, sagt die EDU. Sie will erreichen, dass das Rahmenprogramm gestrichen wird. Der Basler Regierungspräsident Konradin Kramer von der liberaldemokratischen LDP hält dagegen.
Wir haben ja diese ganze ESC-Bewerbung breit abgestützt. Bei allen Parteien, die bei uns im Parlament vertreten sind, bei der Wirtschaft, bei den Kulturschaffenden. Und überall war das überwiegend klar, dass dieser Anlass ein Gewinn ist für eine Stadt, dass er kurzfristig ein tolles Fest ist, aber langfristig eben auch den Namen der Stadt in Europa hinausträgt, Touristinnen und Touristen anlockt.
Die möglichen positiven wirtschaftlichen Folgen für Basel spielen für die meisten ESC-Fans in der Stadt nicht die Hauptrolle. Sie freuen sich auf ein ausgelassenes mehrtägiges Fest und hoffen, dass das EDU-Referendum ihnen da keinen Strich durch die Rechnung macht.
Es verbindet so viele Menschen auf einem ganzen Kontinent.
Gegen andere große Veranstaltungen wird ja meistens auch nichts gesagt.
Ich denke, da muss man auch darauf achten, dass man uns einfach dieses Fest jetzt gönnt.
Am 24. November hat nun die Basler Stimmbevölkerung das Wort. Einerseits wählen viele Menschen dort eher links, definieren sich selbst als weltoffen. Andererseits hat eine repräsentative Umfrage im Sommer ergeben, dass mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer der ESC-Austragung kritisch gegenüberstehen. Das Ergebnis des Referendums wird deshalb von Fans und Kritikern mit Spannung erwartet.
Soweit Sandra Bieger. Ja, wir haben es gehört, Thomas, am 24. November findet dieses Referendum statt. Das wird mit Sicherheit dann auch Thema sein in unserer nächsten regulären ESC-Update-Folge am 30. November. Ja, das Rahmenprogramm in Basel, wie wichtig ist so ein Rahmenprogramm für die ESC-Stimmung in der Stadt?
Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig, ja. Und Stefan Raab wurde ja auch darauf angesprochen, das kam, da wusste er nicht Bescheid, aber sagte auch was, in der Schweiz gibt's Geldprobleme. Ich glaube, diese, ja, christlich-konservative Partei ist einfach so eine Spielverderberpartei, ja. Und die hatten ja auch große Mühe, die Stimmen für das Referendum zusammenzubekommen. Ich glaube, die Schweizer sind so froh und so glücklich, dass sie das Ding mal wieder haben. Und da wollen sie sich auch gut präsentieren. Das wird sehr eindeutig, glaube ich, da ausgehen, dass das abgeschmettert wird und wir tatsächlich das Rahmenprogramm bekommen, was ein ESC auch verdient.
Ja, vielleicht hatten sie Mühe, aber sie haben die Stimmen zusammenbekommen. Deswegen gibt es dieses Referendum. Aber ich gehe ehrlicherweise auch davon aus, dass das jetzt das Rahmenprogramm nicht großartig gefährden wird. Ich danke dir sehr, Thomas, für deine Zeit. Ich danke euch sehr fürs Zuhören bei dieser Spezialfolge von ESC Update. Stefan Raab hat sich mit ARD und RTL zusammengetan und ja, macht den deutschen Vorentscheid. Chefsache ESC 2025. Dass der Titel durchgegangen ist, das wundert mich immer noch, ehrlich gesagt. Aber naja, das wird toll. Ich freue mich sehr.
Ja, und wir beiden sind die Chefs von ESC Update. Ja, da machen wir jetzt auch eine Chefsache aus der Verabschiedung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns zur nächsten regulären Folge dann wieder.
Es sei denn, Bjarne gewinnt den Junior ESC. Den gibt's auch noch. Der Junior ESC, 16.11., 18 Uhr im Kika auf eurovision.de und übrigens auch im Mausradio von Die Maus. Das finde ich ganz interessant. Der wird jetzt auch im Radio übertragen. Also hört rein, schaut rein, das ist ganz toll. Und wir hören uns wahrscheinlich wieder am 30.11. 19.05 Uhr auf NDR Blue und dann auch wieder in der ARD Audiothek. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und habt noch einen schönen Tag. Ciao!
Tschüss.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.